Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Fotos von Hakenkreuzen, von Adolf Hitler, von Geflüchteten in Gaskammern reingefotoshoppt. Solche Daten haben sich mehrere Polizisten und Polizistinnen in Nordrhein-Westfalen über Jahre zugeschickt, so wie es aussieht.
Wir müssen uns unangenehme Fragen stellen und diese müssen wir auch selbst beantworten, nicht von anderen beantworten lassen.
Der Polizeiskandal und die Reaktion des NRW-Innenministers sind Thema hier im Podcast zum Update am Mittwoch. Wir wollen wissen, was bisher über die Beamten bekannt ist und wie es in diesem Fall jetzt auch weitergeht. Außerdem Thema: Großstädter sind E-Scooter erprobt und auch E-Scooter geplagt. Die Dinger stehen überall rum zum Ausleihen. Ausleihen an sich ist für den einen oder die andere toll. Das Rumstehen ist eher doof. Theresa Nehm aus dem Update-Team hat sich heute damit beschäftigt.
Denn die stehen dann leider auf Fußwegen rum, versperren die Fußwege oder auch Parkplätze. Und da gibt es viele Beschwerden in vielen Städten, auch in München. Und deswegen hat die Stadt sich jetzt überlegt, es müssen Stellplätze für diese E-Scooter her. Und die werden jetzt diese Woche die ersten eingerichtet und ob das wirklich was bringt, darüber sprechen wir heute.
Und wir wollen über die Schifffahrt sprechen und die CO2- sowie Schadstoffemissionen dieser Branche. Da sind wir ja quasi ganz am Anfang. Es gibt nur wenige Regelungen und Vorschriften. Und was da nötig ist und was möglich ist, dazu haben wir uns mit der EU-Parlamentarierin verabredet, die dieses Thema beim Rat und der Kommission auf den Tisch bringt.
Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir müssen doch reduzieren und nicht nur zählen. Und deswegen passiert jetzt Folgendes. Das Parlament hat mehrheitlich beschlossen, wir wollen, dass die Schifffahrt schnellstmöglich im EU-Emissionshandel aufgenommen wird, sprich, dass sie Emissionszertifikate kaufen muss, sprich, es wird teurer, mehr CO2 auszustoßen.
Auch das hört ihr hier im Podcast zum Update am 16. September 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Was läuft da eigentlich in der Polizei in NRW strukturell schief? Diese Frage muss sich Nordrhein-Westfalens Innenminister gefallen lassen, Herbert Reul. Der musste heute eingestehen:
Nach meiner Auffassung ist dieser Vorgang die Schande für die NRW-Polizei.
Ja, worum genau geht es? Polizistinnen und Polizisten sollen übers Handy rechtsextreme Hetze ausgetauscht haben. Stefanie Gebert aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was genau ist bislang bekannt?
Ja, wir wissen Stand heute, dass es um eine gesamte Dienstgruppe aus Mülheim an der Ruhr geht, die zum Polizeipräsidium Essen gehört. Bislang ist von 29 Polizistinnen und Polizisten die Rede, inklusive Dienstgruppenleiter. Seit 2012 sollen sie untereinander mehr als 120 Bilddateien ausgetauscht haben, allesamt mit strafrelevantem Inhalt. Der Innenminister von NRW, Herbert Reul, spricht wörtlich von übelster rassistischer, neonazistischer Hetze. Mit dabei waren zum Beispiel Bilder von Hakenkreuzen oder Hitler oder auch Bilder von Flüchtlingen in Gaskammern. Eine dieser Chatgruppen soll seit 2012 bestehen. Die meisten Dateien wurden aber wohl seit 2015 hochgeladen, also seit gut 5 Jahren. Und dass diese Chatgruppe so lange unentdeckt bleiben konnte, war für den Essener Polizeipräsidenten Frank Richter unbegreiflich.
Es ist schiefgelaufen, dass diejenigen, die nur davon Kenntnis gehabt haben, sich nicht an wen auch immer in einer Behörde gewandt haben, ob es der Dienstvorgesetzte ist, ob es Personalvertretung ist, ob es sozialer Ansprechpartner ist oder wer auch immer, sich nicht geöffnet und hat gesagt, damit will ich nichts zu tun haben, hier muss ein Riegel vorgesetzt werden. Das erschüttert mich.
Hm. Wie hat man diese Dateien jetzt gefunden? Die waren ja wohl bei den Beamten auf dem Privathandy, ne?
Ja, genau. Und einer der jetzt beschuldigten Polizisten stand eben unter Verdacht, Dienstgeheimnisse an Journalisten weitergegeben zu haben. Und deshalb war sein Handy konfisziert und untersucht worden. Tja, und bei den Ermittlern ist dann der Chat mit der rechten Hetze aufgeploppt und aufgefallen. Heute gab es Razzien dazu in mehreren Polizeidienststellen und auch in Privatwohnungen in NRW. Und die Vermutung ist jetzt, dass da vielleicht noch mehr Beteiligte aufliegen könnten, weil man erst die anderen Handys auch noch ausgewertet hat.
Was passiert jetzt mit den Chatmitgliedern, von denen man seit heute weiß?
Ja, alle 29 Leute wurden vorläufig suspendiert und 15 der Beschuldigten bekommen eine Disziplinarverfügung. Das kann zum Beispiel ein Verweis sein, eine Geldbuße oder es wird was vom Gehalt einbehalten.
Die Bestürzung ist groß, das haben wir ja gerade schon gehört. Mhm. Wie will man denn jetzt weitermachen in Nordrhein-Westfalen?
Naja, wir erinnern uns vielleicht alle noch daran, dass der Bundesinnenminister Horst Seehofer noch vor kurzem eine Untersuchung von strukturellem Rassismus bei der Polizei für unnötig gehalten hat. Davon konnte heute in Düsseldorf keine Rede sein. Der NRW-Innenminister hat jedenfalls versprochen, aufzuklären.
Da hilft nur eins, nicht lamentieren, nicht diskutieren, sondern handeln. Wir müssen uns unangenehme Fragen stellen und diese müssen wir auch selbst beantworten, nicht von anderen beantworten lassen.
Ja, und zu diesen unangenehmen Fragen gehört, wer wusste von dem Chat, warum haben die Mitwissenden sich nicht gemeldet? Und wie du es schon anfangs gesagt hast, muss es auch um die Frage gehen, gibt es denn strukturellen Antisemitismus und Rassismus bei der Polizei? Konkret soll jetzt in Essen bei der Polizeidienststelle eine Sonderinspektion eingerichtet werden und es soll einen Sonderbeauftragten geben für rechtsextremistische Tendenzen in der gesamten NRW-Polizei.
Ein rechtsextremes Netzwerk in der NRW-Polizei. Infos von Stefanie Gebert aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vergangenes Jahr im Sommer, also 2019, da haben sich viele Großstädte schlagartig verändert. Plötzlich standen da überall E-Scooter rum und sie ziehen seitdem viel Hass auf sich, wenn sie mitten auf dem Fahrrad- oder dem Fußgängerweg stehen. Manchmal stecken sie kopfüber in Mülltonnen drin oder sie werden aus einem Ententeich rausgefischt. Nach und nach gab es dann ein paar Regeln, wo nicht mehr gefahren werden darf, wo nicht abgestellt werden darf. Der Ärger über die Wildparker von diesen E-Scootern ist aber immer noch nicht vorbei. In München, da werden auch deshalb seit dieser Woche ausgewiesene Stellplätze für E-Scooter eingerichtet. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Theresa Nehm. Wie sehen diese Stellplätze aus?
Also ähnlich wie ein Moped-Stellplatz, würde ich jetzt mal sagen, oder Fahrradstellplatz. Also es wird Schilder mit E-Rollern drauf geben und so ein Parkplatzzeichen. Und dann ist natürlich klar signalisiert, hier, das ist der Platz für E-Scooter. Dann ist das Ganze auch noch abgegrenzt mit Farbe markiert. Und es hat dann natürlich an jedem Stellplatz haben dann mehrere E-Scooter Platz. Und in München sollen bis Jahresende um die 20 bis 25 Stellplätze so eingerichtet werden.
Und wo da überall in München?
Die Stadt konzentriert sich erstmal auf Schwabing, das im Norden von München liegt, also nördlich von der beliebten Maxvorstadt. Und das sei nicht nur durch Zufall so entschieden worden, das hat mir heute der Pressesprecher des Kreisverwaltungsrates der Stadt München, Johannes Meyer, gesagt.
Die Abstellflächen kommen aus aggregierten Nutzerdaten von den Anbietern, die ja wissen, wo werden ganz häufig Fahrten begonnen und vor allem, wo werden sie wieder beendet. Und da lassen sich relativ eindeutig Kreuzungen rauslesen, wo halt viel häufiger Scooter abgestellt werden als an anderen Ecken in der Stadt.
Solche Stellplätze, die sind ja schon mal ein Anfang, weil sich ja auch vor allem die Anbieter beschwert haben, dass es keinen Platz für ihre E-Scooter gäbe in den Städten. Diese neuen Stellplätze, die garantieren ja aber noch nicht, dass die Kunden und Kundinnen die dann auch nutzen, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also das Abstellen auf solchen Flächen ist nämlich freiwillig. Bundesweit ist es tatsächlich so, dass es erlaubt ist, Scooter auf Gehwegen oder auch am Straßenrand abzustellen, weil es natürlich bislang auch überhaupt keine Alternativen dafür gibt. Da gilt trotzdem, eigentlich sollte das Ding nicht im Weg rumstehen, was es halt leider tut. Daher kann man die KundInnen nicht dazu zwingen, dass sie das dahinstellen, aber die Anbieter könnten ja Anreize schaffen, das sagt Johannes Meyer.
Was der Kunde macht, hat man nur bedingt in der Hand. Da kann man Anreize schaffen, eben durch Rabatte, wenn der Scooter auf einer Abstellfläche abgestellt wird oder durch Bonusminuten oder was auch immer.
Ja, und da seien sie wohl auch in Kontakt mit den Anbietern, dass sie sich sowas überlegen über diese Apps, die dann auch nutzen können. Und ich kenne das zum Beispiel von Leihrädern so, wenn man die an bestimmten Stationen wieder abgibt, spart man sich, was weiß ich, 1,50 €. Und ich muss sagen, diese Strategie hat bei mir auf jeden Fall funktioniert.
München ist ja nicht die einzige Stadt, bei der sich die Beschwerden über die herumliegenden E-Scooter gehäuft haben. Wie gehen denn andere Städte mit diesem Problem um?
Also ähnlich wie in München ist es in Berlin. Da werden seit circa Juni Stellplätze für E-Scooter und Leihräder eingerichtet. Auch wie in München ist es so, dass dann eben Autoparkplätze umfunktioniert werden. Da werden dann einfach Poller drumherum gestellt, damit dann auch wirklich kein Auto da mehr parken kann. Aber in Berlin läuft das langsamer als geplant, denn es sollten in diesem Jahr eigentlich 500 Stellplätze entstehen. Bisher sind es aber eher so 10 bis 20, die dieses Jahr entstehen werden. Und vor allem in Mitte, weil in Berlin hauptsächlich Touristen diese E-Scooter nutzen. Und in Köln gibt es rund ums Rathaus ein paar wenige Stellplätze, aber sonst muss man wirklich sagen, ist in Deutschland dafür Berlin und München sind da die Vorreiter.
Ja, aber wie machen das denn andere Städte? Weil es gibt schon viele Städte mit diesen E-Scootern. Haben die dann nicht das Problem oder wie?
Na, irgendwie ist mir das nicht so richtig klar, muss ich gestehen. Also zum Beispiel im Ruhrgebiet, also Bochum, Essen, Dortmund, die haben wirklich auch sehr, sehr viele E-Scooter. Und da wird auch mal drüber geredet in der Stadt, ob Stellplätze gebraucht werden oder nicht. Aber da tut sich nichts so richtig. Also wird mal drüber gesprochen in Dortmund zum Beispiel, aber sonst auch nicht. In Erfurt hat sich der Anbieter zum Beispiel, der da mal war, einfach zurückgezogen, als die Stadt einschränkende Regeln für die E-Scooter aufgestellt hat oder es geplant hatte. So kann man natürlich auch ein Problem lösen. Und in Düsseldorf, da geht man einen ganz anderen Weg. Die Stadt droht den Anbietern, dass falsch geparkte E-Scooter von der Stadt umgeparkt werden und die Kosten dann aber dem Anbieter übertragen werden. Und außerdem plane Düsseldorf eine App, womit Falschparker gemeldet werden können.
Und was ist mit den Anbietern? Die haben schließlich das Problem geschaffen, ne? Haben die keine Lösung parat?
Also Johannes Meyer von der Stadt München hat mir erzählt, dass die Anbieter sehr kooperativ seien. Klar, nach diesem Startproblem muss man ein bisschen dann doch aufs Image achten von den E-Scootern. Also ein Anbieter aus Schweden zum Beispiel, der testet gerade eine eigene Station, wo die Roller auch gleich dort geladen werden können. Dann können die erst gar nicht irgendwo sinnlos rumstehen. Und die meisten Anbieter verpflichten sich freiwillig zu den geltenden Regeln in den jeweiligen Städten. Also zum Beispiel gibt es Sperrzonen, wo Roller nicht abgestellt werden dürfen. In Berlin ist das zum Beispiel das Brandenburger Tor. Und dann können die KundInnen ihre Roller da nicht abstellen und nicht zurückgeben. Die müssen erst diese Sperrzone verlassen und dann können sie den Roller irgendwo stehen lassen.
In München und Berlin entstehen dieser Tage Stellplätze für E-Scooter, damit die nicht mehr Fußgängern zum Beispiel den Weg versperren. Hintergründe von Theresa Niem aus dem Update-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das erste Mal ist immer etwas ganz Besonderes. Ursula von der Leyen, Chefin der EU-Kommission, hat in ihrem Leben zwar schon viele, viele Reden gehalten, aber noch nie so eine wie heute. Heute war es die Rede zur Lage der EU, ihre erste. Von der Leyen hat da unter anderem über den Klimaschutz gesprochen und nochmal betont, dass wir als Europäische Union mehr CO2 einsparen sollen als bisher geplant.
The European Commission is proposing to increase the 2030 targets for emission reduction to at least 55%.
Um 55% soll die EU ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 reduzieren im Vergleich zu 1990. Wir lassen uns das einordnen von einem EU-Fachmann, Yanis Emmanouilidis, Politikwissenschaftler beim Think Tank European Policy Center in Brüssel. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Wie schätzen Sie die Rede ein? Waren das jetzt eher große Worte, schöne Rhetorik oder waren da auch wirklich konkrete Pläne oder Dinge, die Sie überrascht haben dabei?
Ich glaube nicht, dass da sehr viel Überraschendes in Ihrer Rede war. Vieles der Prioritäten, die die Kommission schon seit längerem gesetzt hat, haben sich wiedergefunden, was Klimapolitik angeht, was das Digitale angeht, was Europas Rolle in der Welt angeht. All das findet sich und fand sich in der Rede wieder. Es gab natürlich auch neue Elemente, wie beispielsweise Fragen der Kooperation im Bereich Gesundheitspolitik. Sie sprach von einer, ich zitiere, Health Union, die man aufbauen soll. Aber alles im Allen war es doch eher wenig überraschend. Die meisten der Analysten, Experten gingen davon aus, dass sie vieles dieser Themen, die sie dann ansprechen würde. Einige konkrete Ideen waren dabei, aber stellt sich natürlich die Frage, inwieweit man das, was sie vorschlägt, am Ende auch umsetzen kann. Denn man braucht natürlich auch immer die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, die Vorschläge der Kommission aufzugreifen und dann auch umzusetzen.
Dann helfen Sie uns doch bitte mal ganz kurz bei den Strukturen in Brüssel durchzuschauen. Wen muss von der Leyen jetzt alles überzeugen, damit zum Beispiel dieses 55% Einsparungsziel auch wirklich festgesetzt wird?
Also sie muss im Institutionengefüge den Rat, das sind die Vertreter der Staats- und Regierungschefs bzw. der Minister, überzeugen. Also die Mitgliedstaaten, die mitgliedstaatliche Ebene. Bei fast allen Entscheidungen ist es mittlerweile so, dass das Europäische Parlament auch ein Mitspracherecht hat. Sie muss also auch die Europaparlamentarier von ihren Plänen überzeugen. Das erfordert immer sehr viel politischen und institutionellen Aufwand. Aber das ist Teil des Geschäfts in Brüssel, wie auch auf nationaler Ebene, dass man versucht, Kompromisse zu schmieden. Europa ist es teilweise schwieriger. Aber wir haben in den letzten Monaten gesehen, auch unter dem Druck der Covid-19-Krise, dass vieles auch möglich ist auf europäischer Ebene, wenn man die politische Bereitschaft dazu hat.
Außerdem hat Ursula von der Leyen das Thema Migration angesprochen, das ja wegen des Feuers gerade auf Lesbos mit vielen obdachlosen Flüchtlingen aktuell sehr hoch ist.
The images of the Moria camp are a painful reminder of the need for Europe to come together.
Also Europa muss hier zusammenkommen, sagt sie. Manche Länder wollen das aber nicht. Sie nehmen weiterhin keine Flüchtlinge auf, lehnen das strikt ab. Von der Leyen will da nächste Woche neue Reformvorschläge vorlegen. Gibt es da überhaupt echte Lösungen, wenn viele, ich sag mal, osteuropäische Staaten weiterhin die Arme verschränken und sagen, mit den Flüchtlingen haben wir nichts zu tun?
Also Migrationspolitik ist natürlich eines der umstrittensten Themen in der Europäischen Union, vor allem seit der Migrations- und Asylkrise von 2015. Da sind die Fronten teilweise ziemlich verhärtet. Aber ja, die Kommission wird neue Vorschläge unterbreiten, einen Migrationspakt unterbreiten. Der beinhaltet natürlich viele Elemente. Zum einen Zusammenarbeit mit Transitländern, mit Herkunftsländern. Und dann geht es darüber hinaus, die EU-Außengrenzen zu schützen. Und letztlich geht es auch darum, Solidarität unter den Mitgliedstaaten zu erreichen. Und das ist der springende Punkt. Darüber streitet man jetzt schon seit nicht nur Monaten, sondern seit Jahren, welche Solidaritätsmechanismen man finden kann unter den 27. Ich sehe, dass auch jetzt noch die Fronten hier sehr verhärtet sind und auch die politischen Fronten sehr verhärtet. Und viele Mitgliedstaaten und Regierungen dieser Mitgliedstaaten nutzen dieses Thema auch innenpolitisch aus, um zu punkten. Es wird also sehr schwer bei der Solidaritätsfrage tatsächlich große Schritte zu machen. Aber vielleicht erzielt man kleinere Kompromisse, die auch schon ein Fortschritt wären. Aber auch hier, da wird es für die Kommission sehr viel Arbeit benötigen, auch für die deutsche Ratspräsidentschaft, zu versuchen, in den nächsten Wochen, Monaten die Dinge voranzutreiben. Aber der Druck steigt natürlich. Und die Bilder aus Lesbos haben natürlich politisch einen Teil dazu beigetragen, dass man jetzt mehr Druck hat als noch vor einigen Wochen, bevor man diese Bilder, die eindrucksvoll gezeigt haben, in welcher misslichen Lage sich viele Menschen an den Außengrenzen Europas befinden.
Über die Rede zur Lage der EU von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben wir gesprochen mit Yannis Emmanouilidis, Politikwissenschaftler beim Think Tank European Policy Center.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Wissenschaft und die Politik, die haben manchmal ein schwieriges Verhältnis miteinander. In der Wissenschaft geht es im besten Falle darum, um diese objektive Wahrheit. In der Politik dagegen meistens eher um eine subjektive. Oder es wird irgendwas reininterpretiert in die Wissenschaft und mit Stimmung der Wähler gemischt und am Ende kommt irgendwas raus, irgendeine Entscheidung. Und deshalb wollte die Redaktion des renommierten Wissenschaftsblattes Scientific American lieber nichts mit der Politik zu tun haben. Aber damit ist jetzt Schluss, denn nach 175 Jahren politischer Enthaltsamkeit hat die Zeitschrift jetzt zum allerersten Mal eine Wahlempfehlung abgegeben für den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Joe Biden. Unser Reporter Martin Krinner hat sich heute mit einem Politikwissenschaftler darüber unterhalten, ob das für ein eigentlich unpolitisches Blatt eine gute Idee war.
Scientific American hat in seiner 175-jährigen Geschichte niemals einen Präsidentschaftskandidaten unterstützt. Dieses Jahr sehen wir uns dazu gezwungen. Es fällt uns nicht leicht. Mit diesen Worten beginnt der Leitartikel in der Oktoberausgabe des Scientific American. Und dass Trump nur einen Tag vor dem Erscheinen der Ausgabe in Kalifornien vor laufenden Kameras ein weiteres Mal den Klimawandel anzweifelt.
It'll start getting cooler. You just watch.
I wish science agreed with you.
Hey, well, I don't think science knows, actually.
Das war reiner Zufall, meint die Chefredakteurin Laura Helmut. Bisher war die Zeitschrift stolz auf ihre konsequente Überparteilichkeit. Jetzt hat sie sich mit ihrem Wahlaufruf aber klar auf die Seite des Herausforderers Joe Biden geschlagen. Und da stellt sich für ein Blatt, das sich in der Regel nicht mit Politik beschäftigt, die Frage, war das clever?
Ich kann nicht richtig einschätzen, ob das clever ist, weil ich die Leserschaft dieser Zeitung nicht kenne. Ich halte es aber für ethisch und moralisch geboten, bedenkt man, was auf dem Spiel steht.
Meint der Soziologe und Politikwissenschaftler Robert Feustel.
Es ist in der US-Wahl gerade nicht so, dass beide gleichberechtigte politische Alternativen zur Wahl stehen, sondern wir haben auf der einen Seite mit Joe Biden auch einen schwierigen Kandidat der Hochfinanz, das ist auch nicht ganz einfach, aber auf der anderen Seite steht einer, der im Prinzip mit einer Art protofaschistischer Machtergreifung das demokratische System unterläuft und gleichzeitig noch über eine fulminante Leugnung von Vernunft und Wissenschaft ja seinen eigenen Kontinent und auch die Klimasituation riskiert. Insofern halte ich es für geboten, auf diese Weise zu intervenieren. Ob das clever für die Zeitung ist, weiß ich nicht so genau, weil ich auch nicht einschätzen kann, ob diese Aussage wirklich einen Impact auf Wähler und Wählerinnen hat.
Der Grund, warum Scientific American diesen Wahlaufruf veröffentlicht hat, ist klar. Trump ignoriert regelmäßig, was Wissenschaftler Neues über unsere Welt herausfinden. Beispiel Nummer 1, die globale Erwärmung. Gleich nach seiner Wahl wollte Trump seine Wähler belohnen. Er machte Obamas Clean Power Plan rückgängig und setzte stattdessen ganz auf die heimische Kohle. Und im Sommer 2017 stiegen die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aus. Trump sprach zwar davon, einen besseren Deal für die USA aushandeln zu wollen, davon fehlt aber bisher jede Spur. Beispiel Nummer 2, die Corona-Pandemie. Im Interview mit dem Journalisten Bob Woodward hat Trump gesagt, oder besser zugegeben, dass das Virus tatsächlich schlimmer ist als ein normaler Schnupfen.
This is more deadly. This is deadly stuff.
Trotzdem, so behauptet er, habe er die Erkenntnisse der Wissenschaft nicht beachtet, weil er die Bevölkerung nicht in Panik versetzen wollte.
I wanted to always play it down. I still like playing it down.
Yes, sir.
Because I don't want to create a panic.
Wenn das wahr ist, dann hat er die Öffentlichkeit mit schon fast Oscar-reifen schauspielerischen Leistungen vor den Erkenntnissen der Wissenschaft geschützt. Mit Sätzen wie
This is a flu. This is like a flu.
Oder
Keep calm and carry on. That's what I did. They wanted me to come out and scream. People are dying. We're dying. No. No, we did it just the right way.
Und der richtige Weg machte die USA dann direkt zu dem Land, das am meisten vom Virus gebeutelt wurde. Mit 6,6 Millionen nachgewiesenen Infektionen und über 195.000 Toten. Diese andauernden und regelmäßigen Leugnungen brachten jetzt den Scientific American dazu, seine Überparteilichkeit aufzugeben. Obwohl die Redaktion darin eigentlich ein hohes Gut gesehen hat.
Ja, das hat natürlich einen Wert. Andererseits gibt es auch Werte oder sozusagen einen Grundwert der Wissenschaft. Das sind Erkenntnisse, Befunde, Beweise, Belege. Und wenn Politik an dieser Stelle, und das ist bei Trump sehr offensichtlich, wieder jeder Vernunft handelt, dann ist es auch Zeit für die Wissenschaft, Partei zu ergreifen, Position zu beziehen. Partei zu ergreifen dann nicht im Sinne für eine Partei, sondern für eine bestimmte Perspektive. Und dann ist es nicht mehr Zeit, sich aus allem rauszuhalten, sondern dann wird es Zeit, sich einzumischen.
Eingemischt haben sich die Redakteure jetzt also. Ob das jetzt allerdings tatsächlich etwas bringt für Joe Biden, das steht auf einem anderen Blatt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also wenn der Guardian, die BBC, Fox News und Nachrichtensender aus Indien, China und Russland über ein Stipendium einer Hochschule in Hamburg berichten, dann muss da irgendwas Besonderes dran sein. Ist auch so. Dieses Stipendium, das die Hamburger Hochschule für bildende Künste vergibt, ist ein Stipendium fürs etwas nicht mehr tun oder nichts tun. Drei Menschen sollen jeweils 1.600 Euro dafür bekommen, dass sie etwas Bestimmtes sein lassen, dass sie es nicht tun. Bis gestern lief die Bewerbungsfrist und 1.700 Leute haben sich beworben. Sie alle wollen Geld für eben dieses etwas nicht mehr tun oder nicht tun bekommen. Und der Mann, bei dem diese ganzen Medien aus aller Welt in den vergangenen Wochen angeklopft haben, heißt Friedrich von Borries, der Initiator des Projektes. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Haben Sie damit gerechnet, dass Sie so viel Aufmerksamkeit und so viele Bewerbungen für Ihr Projekt bekommen?
Nein, rechnen tut man mit sowas nie und habe ich in dem Fall auch nicht, aber ich freue mich unheimlich.
1.700 Bewerbungen sind bis gestern gekommen rund. Was wollen die Leute zum Beispiel nicht tun? Erzählen Sie uns mal von ein paar Ideen.
Ja, es sind eigentlich drei Kategorien, kann man grob sagen. Es gibt diejenigen, die nicht mehr arbeiten wollen. Es gibt diejenigen, die ihr Kommunikationsverhalten verändern wollen. Und es gibt diejenigen, die ihr grundsätzliches Verhalten zur Welt ändern wollen. Um es konkret zu machen, ein Afro-American Pastor aus den USA schreibt mir, er will sich nicht mehr ärgern und auch keine Angst mehr haben, wenn er von Erschießungen von Schwarzafrikanern durch Polizisten in den USA liest. Eine Frau aus Indien schreibt, sie will sich nicht mehr von ihren Eltern und ihrem Ehemann vorschreiben lassen, was für Verhaltensweisen sie hat. Eine Lehrerin aus Deutschland schreibt mir, sie möchte nicht mehr den Müll in ihrer Schulklasse in nur einen Mülleimer werfen, sondern ihn in Zukunft trennen. Eine Frau aus Hongkong schreibt mir, sie möchte jetzt unter den veränderten politischen Bedingungen auf keinen Fall andere Menschen verraten. Mhm. Also je nach sozialen, politischen, wirtschaftlichen Kontext ganz andere Formen, was man nicht tun will. Es gibt Einreichungen, ich glaube das Jüngste, was ich gelesen habe, war eine 10-jährige Schülerin. Das Älteste, was ich bislang gesichtet habe, war ein 72-jähriger Rentner. Und man kriegt auch Menschen, die einen grüßen lassen, dass sie nicht teilnehmen wollen, aber das gut finden. Zum Beispiel ein Mann aus Bulgarien, der in einer Hütte lebt und sich nur von dem ernährt, was er im Wald zu essen findet und trotzdem das Stipendium des Nichtstuns total gut findet.
Aber ich höre raus, die Vorschläge, die da kommen, die Ideen haben schon alle damit was zu tun, dass es um eine bessere Welt geht, um ein besseres Ich auch.
Genau, es geht um eine bessere Welt, um ein besseres Ich, um einen achtsameren Umgang mit anderen Menschen. Mehrere Menschen haben sozusagen ja so Formen, also vielleicht das Extremste, ein Mann auch aus den USA, der sagt, er möchte 10 Tage nicht sprechen. und nur mit einem Schild rumlaufen, ich höre ihnen zu. Ja, und das ist sozusagen, das ist ein Beispiel für die, die anders kommunizieren wollen. Viele wollen ihr Handy mal eine Zeit weglegen, etc.
Was ist Ihr Ziel mit diesem Projekt? Was wollen Sie zeigen?
Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der wir alle zu viel wollen, wo immer nur Erfolg zählt, wo das macht und es unheimlich wichtig ist, da mal innezuhalten und sich zu überlegen, was kann ich eigentlich bleiben lassen von dem, was schädlich ist für die Welt und dass da jeder für sich drüber nachdenkt. Insofern sind die 3 Stipendien was Symbolisches und viel spannender sind diese vielen, vielen tausend Menschen, die sowas hören, drüber nachdenken, mit ihren Freunden reden, die 2000 Menschen, die tatsächlich eine Bewerbung geschrieben haben und viele von denen können ja einfach sagen, ich mach's trotzdem nicht, unabhängig davon, ob sie jetzt von uns ein Stipendium bekommen oder nicht. Und sie werden ja alle auf jeden Fall im Museum für Kunst und Gewerbe in der Ausstellung gezeigt, um möglichst viele andere Menschen noch weiter anzuregen und zu inspirieren.
Sehen Sie, und auch ich habe natürlich überlegt, was mir vielleicht schmerzen würde, wenn ich es nicht mehr tue. Und ich glaube, ich kann auf ganz, ganz, ganz viele Sachen verzichten, nur auf 2 Dinge nicht. Das eine ist eine gute Toilette und das andere ist eine Heizung.
Ja, genau, wobei das mit der Heizung zum Beispiel auch an ihren regionalen Rahmenbedingungen.
Das stimmt. Aber da können Sie mir 1600 Euro geben. Die Heizung mache ich trotzdem an im Winter. Danke Ihnen.
Ja, dann danke. Ciao, ciao.
Das 1600 Euro Stipendium fürs Etwas nicht tun. Initiator Friedrich von Borries war das.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da können wir noch so viel über Corona berichten. Die eigentliche Bedrohung für Natur und damit natürlich auch für uns Menschen ist und bleibt der menschengemachte Klimawandel. Und heute waren dazu im EU-Parlament neue EU-Regeln für die Emissionen der Schifffahrt Thema. Kurzes Top 3-Ranking der größten Verkehrs-CO2-Schleudern auf dieser Welt. Auf Platz 1 ist der Straßenverkehr mit einem Anteil von rund 18% der CO2-Emissionen weltweit. Platz 2 ist der Luftverkehr mit 2,8%, dicht gefolgt eben von der Schifffahrt mit 2,6%. Aber da gibt es natürlich auch noch den Feinstaub, den Ruß, Stickoxide kommen in der Regel dazu noch ungefiltert aus den Schloten der Container- und Kreuzfahrtschiffe raus. Nach Angaben des NABU stößt ein einziges Kreuzfahrtschiff pro Tag so viel CO2 aus wie rund 84.000 Autos und so viel Feinstaub wie über 1 Million Autos. Was hat das EU-Parlament da jetzt vor? Jutta Paulus ist Mitglied des Europäischen Parlaments von den Grünen, geht jetzt in die gesetzgeberische Verhandlung mit Rat und mit Kommission. Guten Tag, Frau Paulus.
Hallo.
Wie will das EU-Parlament in Zukunft die CO2-Emissionen und generell all das, was da oben aus den Schloten rauskommt, in der Schifffahrt reduzieren?
Ja, wir haben auf dem Tisch gehabt tatsächlich nur ein Pfeil, was gesagt hat, naja, wir zählen die CO2-Emissionen ja jetzt schon seit ein paar Jahren und jetzt fängt die Internationale Schifffahrtsorganisation auch an zu zählen und wir wollen diese Datenbank ein bisschen angleichen. Das habe ich also letztes Jahr als Berichterstatterin übertragen bekommen, diesen Gesetzesentwurf, und habe gesagt, Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir müssen doch reduzieren und nicht nur zählen. Und deswegen passiert jetzt Folgendes. Das Parlament hat mehrheitlich beschlossen, wir wollen, dass die Schifffahrt schnellstmöglich im EU-Emissionshandel aufgenommen wird, sprich, dass sie Emissionszertifikate kaufen muss, sprich, es wird teurer, mehr CO2 auszustoßen. Und zweitens ein Effizienzziel, bis 2030 40% effizienter fahren. Das heißt, wenn eben das Transportvolumen gleich bleibt, sparen wir damit 40% der Treibhausgasemissionen der Seeschifffahrt. Das ist schon mal ein Wort und ein Haufen Zeug. Und was die Schadstoffe anbelangt, da haben wir die Kommission gebeten, nochmal einen eigenen Entwurf vorzulegen. Das hat, ich sage jetzt mal, verfahrenstechnische Gründe. Das wäre schwierig gewesen, das in diesen Gesetzesentwurf reinzukriegen.
Also Sie gehen jetzt in die Verhandlungen mit Rat und mit Kommission. Wie viel Kompromissbereitschaft erwarten Sie da?
Das wird spannend. Also das Gute ist, dass es kein Gesetz ist, was Einstimmigkeit im Rat erfordert, sondern es reicht das Mehrheitsprinzip. Das bedeutet, wenn wir eben genügend Mitgliedstaaten davon überzeugen können, dass es nicht reicht zu zählen, sondern dass wir tatsächlich reduzieren müssen, dann haben wir ganz gute Chancen. Was mich sehr hoffnungsvoll stimmt, ist, wir haben eine sehr breite Unterstützung im Parlament. Das bedeutet, es stehen die Unionsfraktionen dahinter, es stehen die Sozialdemokraten dahinter, die Liberalen dahinter und wir dahinter. Das bedeutet wiederum, wir haben in nahezu jedem EU-Mitgliedsland ist eine dieser Parteien mit an der Regierung beteiligt. Das heißt, ich kann auch hergehen und kann einen Kollegen oder eine Kollegin aus der entsprechenden Fraktion anrufen und sagen, ey, tritt doch deiner Regierung zu Hause mal auf die Füße. Wir haben das letztes Jahr verabschiedet und jetzt versuchen die das zu blockieren.
Was können denn eigentlich jetzt europäische Veränderungen global bringen? Weil Schifffahrt ist ja natürlich ein globales Ding und nicht nur begrenzt auf unsere Europäische Union.
Diese MRV-Verordnung, also das Gesetz, was eben jetzt angepasst wird, das galt schon von vornherein für die gesamte Strecke. Das bedeutet, wenn ein Schiff in einen europäischen Hafen einläuft, egal welcher Flaggenstaat, egal wem das Schiff gehört, für wen es fährt, was es an Bord kommt, es muss die Emissionen für die gesamte Strecke melden. Das heißt, wenn ich von Shanghai komme und fahre nach Rotterdam, muss ich eben die gesamten, keine Ahnung, 12.000, 13.000 Kilometer die CO2-Emissionen sozusagen aufaddieren. Ist ja relativ einfach. Ich weiß ja, wie viel Sprit ich verbrannt habe. Und das muss ich melden. Und genau diese Strecke wollen wir jetzt auch bepreisen. Da ist natürlich die Lobby sofort auf den Baum gesprungen, hat gesagt, das kann man ja nicht machen. Und was ist, wenn jetzt Kalifornien beispielsweise ein eigenes Emissionshandelssystem einführt, wo ich dann sage, ja, ist doch überhaupt kein Problem, dann machen wir halt halbe-halbe. Ne? Für die halbe Strecke zählt unseres und für die andere Hälfte zählt das andere. Nur wir haben eben in den letzten 20 Jahren gesehen, dass die internationale Schifffahrtsorganisation, ich sag's mal vorsichtig, sehr zurückhaltend ist, wenn es um stringente und verpflichtende Regelungen geht. Es wird also immer Vorreiter brauchen, die sagen, und wir fangen jetzt wenigstens mal an.
Gibt es denn auch Reedereien oder Unternehmen in der Schifffahrtbranche, die von alleine die Initiative ergreifen?
Es gibt einige Vorreiter, die von sich aus sagen, wir versuchen effizienter zu werden, weil das Schöne ist ja, in dem Moment, wo ich effizienter fahre, verbrauche ich auch weniger Sprit, das heißt, ich habe geringere Kosten. Ne?
Ja.
Das heißt, ich kann entweder die gleiche Strecke zu geringeren Kosten in der gleichen Zeit zurücklegen oder ich kann die gleiche Strecke zu gleichen Kosten schneller zurücklegen. Und Schnelligkeit ist in diesem Geschäft manchmal auch wirklich ein Geschäftsmodell, zu sagen, hey, ich kann dir aber zusagen, ich bringe dich zu dem und dem Preis schneller an dein Ziel. Das erfordert halt sehr hohe Investitionen. Das heißt, eine kleine Reederei, die vielleicht 2 oder 3 Schiffe hat, die wird diese Investitionen kaum tätigen. Das ist ein bisschen wie beim Mieter-Vermieter-Dilemma bei der energetischen Gebäudemodernisierung. Der Vermieter sagt, warum soll ich Geld ins Haus stecken, damit der Mieter Heizkosten spart? Und der Reeder sagt, warum soll ich Geld ins Schiff stecken, damit der Kunde Kraftstoff spart?
Jutta Paulus, Mitglied des Europäischen Parlaments von den Grünen. Bei der EU wird nämlich über die Regulierung der Emissionen in der Schifffahrt diskutiert. Ich danke Ihnen für die Zeit.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.